Einen guten rufe ich Ihnen und Euch von ganzem Herzen gern vom linken Niederrhein auf die BL-Autor-Lesebühne zu. Ich bin die Chris, als Autorin Paula Grimm und seit mehreren Jahren Mitglied im Arbeitskreis BL-Autor, dem Arbeitskreis blinder und sehbehinderter Autoren. Mit eigenständiger Lesung bin ich jedoch zum ersten Mal auf unserer Lesebühne und damit auch zum ersten Mal über Blinzeln Radio und über den Adameskill von Blinzeln zu hören. Ich freue mich darüber, dass ich mein Buch Felicitas, die ersten 7 Leben eines Pumas, hier und jetzt auf den verschiedenen Medien vorstellen darf. Ganz bestimmt hören heute auch Menschen zu, die meine Wenigkeit noch überhaupt nicht kennen, die nichts von meiner Literatur wissen und sich zum ersten Mal auf Felicitas, die ersten 7 Leben eines Pumas, einlassen. Deshalb stelle ich mich jetzt kurz vor, sage etwas zu meinen Büchern, speziell zu Felicitas, und erzähle davon, was ich heute genau vorhabe, worum es heute geht. Ich heiße Christiane Quenell, bin Baujahr 1965. Genauer gesagt wurde ich am 24.12.1965 in Issum, Ortsteil Sevelen, am linken Niederrhein geboren. Ich lebe auch wieder am linken Niederrhein, allerdings seit 2014 nicht mehr in meinem Geburtsort, sondern in der Gemeinde Kerpen. Ich bin seit Geburt vollblind und hatte das große Glück, dass meine Patin Bibliothekarin war und ganz, ganz viel vorgelesen hat, wenn sie uns alle 14 Tage besucht hat am Wochenende. Ich bin dann 1972 in die Blindenschule Düren eingeschult worden und habe Lesen und Schreiben gelernt. Und meine Patin hat dann angefangen, mich regelmäßig mit Büchern zu beschenken. Da kamen zu Beginn der Sommerferien und zu meinem Geburtstag immer Bücher. Und die Bücher, aus denen ich herausgewachsen war, die wurden dann immer weiter verschenkt. Und ich habe auch von Anfang an gern geschrieben. Aufsätze waren mir immer keine schlimme Pflicht. Ich hatte auch Brieffreundinnen, habe Tagebuch geführt und auch kürzere Geschichten gemacht, schon von Kindheit und Jugend an. Allerdings hat mich da manchmal das Lesen dann gestört, weil das, was ich so las, war natürlich um Welten besser als das, was ich schrieb. Und dann kam das immer weg. Dann wurde das immer vernichtet. Dann kam das Jahr 2011. Ich habe mit dem Bloggen angefangen zu verschiedenen Themen, zur Barrierefreiheit und so weiter. Und ich wollte dann auch damit aufhören, endgültig immer alles zu vernichten. Und für die Bloggerei brauchte ich einen neuen Namen. Jedenfalls war ich dieser Meinung. Denn ich hatte so oft festgestellt, dass die Leute den Nachnamen Quenell nicht anständig schreiben, auch wenn sie einen schon lange kennen und so. Und das wollte ich einfach nicht mehr haben, wenn ich irgendwo öffentlich schriftlich in Erscheinung trete. Und da habe ich überlegt, naja, wie kannst du dich denn nennen? Im Jahr zuvor, im Juli, war meine Mutter verstorben und die hatte 3 Vornamen. Unter anderem den Namen Paula, den ich eigentlich ganz nett finde und schon immer nett fand. Und ihr Mädchenname war Grimm. Dann habe ich so gedacht, der würde das sehr gefallen, wenn ich das tue, was mir Spaß macht, was da immer draus werden soll. Also ehre ich sie mit meinem Pseudonym. Das Pseudonym ist kein beglaubigtes Pseudonym, kein geschützter Name, aber das darf man ja. Und deshalb heiße ich inzwischen sowohl in den Blogs als auch als Autorin Paula Grimm. Ich denke, mehr muss ich zu meiner Person nicht sagen und kann euch jetzt von meinen Büchern erzählen. Was geht literarisch ab bei und mit der Paula? Eins steht für mich seit 2015 fest. Bei mir geht es absolut prosaisch zu. Ich habe zwar in Schreibgruppen und auch für mich privat allein experimentiert mit lyrischen Formen, Elfchen, Haikus, Vierzeilern und so weiter, aber ich habe Artikel zu schreiben für verschiedene Blogs. Ich habe inzwischen mehrere Romane verfasst und ich befasse mich auch mit anderen Kurzformen. Beweise dafür finden sich zum Beispiel in der Anthologie Farbenfrohe Dunkelheit, erschienen im Edition Parshas Verlag. Das ist ein Buch mit kurzen Sachen unterschiedlichster Art von Mitgliedern unseres Arbeitskreises BL Autor, erschienen 2022 als E-Book und Taschenbuch und inzwischen auch als Hörbuch zu finden. Herausgegeben hat das Dieter Kleffner, der auch bei uns im Arbeitskreis ist. Felicitas war nicht das erste Buch, das ich veröffentlicht habe. Das erste Buch ist Orca, Untertitel Zeit der Schatten. Ich weiß nicht, ob es dazu mal eine eigene Sendung geben wird. Wozu es allerdings eine Sendung geben wird, ist Stella auf Erden. Da geht es um einen Schutzengel, der seinen ersten Erdeinsatz hat und dazu in Menschengestalt verwandelt wird. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen und wende mich jetzt speziell Felicitas zu. Es ist Juli 2022 und das ist eine gute Zeit, Felicitas vorzustellen oder in Erinnerung zu rufen. Denn zumindest als E-Book und Taschenbuch ist der Roman exakt 5 Jahre alt. Im Juli 2017 konnte das Buch in den beiden genannten Versionen über verschiedene Portale als Self-Publishing-Projekt herausgegeben werden. Ein halbes Jahrzehnt, das ist schon eine gute Zeit. Etwas später wurde dann auch das Hörbuchprojekt möglich. Ich bedanke mich bei Mira Alexander für die Cover und das Layout der E-Book- und der Taschenbuchversion. Ich bedanke mich ebenfalls bei Birgit Arnold, die dieses doch recht schwierige Buch bereit war, vollständig zu lesen. Und ich bedanke mich bei Sebastian Schrage, der das Hörbuch gemastert hat. Ich wünsche Ihnen und euch jetzt eine gute Zeit mit Auszügen und Erzählungen von Felicitas und ihrem Krafttier, dem Puma-Weibchen Salvadora, und den 7 Abenteuern, die sie überstanden haben. Zur Geschichte. Im Juli des Jahres 2012 kauft die Journalistin und Autorin Tamara Senft ein Haus in Tannhüsen am Niederrhein. Dort findet sie das Tagebuch von Felicitas Hechmanns aus dem Jahr 1990. Als Tamara die Kladde in die Hand nimmt, spürt sie die magische Anziehungskraft, die von diesem Band ausgeht, noch bevor sie auch nur ein Wort gelesen hat. Als sie das Buch fasziniert in der Hand hält, erscheinen Felicitas und ihr Krafttier, ein Puma-Weibchen, um Tamara davor zu warnen, dieser Geschichte habhaft werden zu wollen. Sie ignoriert diese Zeichen und die beiden Zeitungsartikel, die sie in der Kladde findet, spornen sie an, diese Geschichte abzuschreiben und unter dem eigenen Namen als Roman zu veröffentlichen. Tamara Senft bekommt durch Felicitas Aufzeichnungen und durch die Verwicklungen der Ereignisse aus der Vergangenheit mit ihrem eigenen Leben tatsächlich eine überaus spannende Geschichte, die Geheimnisse aus den Jahren 1977 bis 1990 enthüllen. Aber sie wird dieser Geschichte und Felicitas Hechmanns nicht Herr, wie sie es geplant hat, und sie muss erkennen, dass ihr Mann Sigmund Senft mehr als nur ein Geheimnis hat. Soweit der Klappentext. Und jetzt erzähle ich euch frei Schnauze von Felicitas, den anderen Personen, den Orten der Entstehung und natürlich auch vom Puma, damit schnell und einfach ein zweiter, dritter, vierter Eindruck vom Buch für euch entstehen kann. Allen schau- und sensationslüsternden Menschen, die meinen, sie könnten die Orte finden und dann entsprechend faktische Spuren des Geschehens ausfindig machen, sei gesagt, das wird nichts werden. Ich habe die Orte Tannhüsenhold und Kleinhold und so erfunden, und zwar im Jahr 2016 eigens zu dem Zweck, dass das eben nicht geht, dass man der Geschichte, anders als es Tamara Senft schon vergeblich versucht hat, habhaft werden zu wollen. Felicitas wurde am 28. Dezember 1977 im Haus ihrer Großeltern Heinrich und Isabel Hechmanns in Tannhüsen geboren. Ihre Mutter ist Therese Hechmanns, genannt Terry, die kurze Zeit später erst 18 Jahre alt wird. Ihr Vater ist unbekannt. Ihr Vater ist ein Mann mit einer Taubenmaske, der zusammen mit zwei anderen Männern die Terry an einer Bushaltestelle in Tannhüsen überfallen hatte. Die beiden anderen waren auch maskiert mit einer Spatzen- und einer Papageienmaske. Nur der Mann mit der Taubenmaske kommt sexuell zum Zug. Die werden nämlich gestört, weil zufällig ein Mann aus dem Ort Richard Bongartz vorbeikommt und die verscheucht. Ist der Vater ein Mensch aus Tannhüsen? Wer sind die anderen? Die Leute wollen eigentlich gar nicht so genau wissen oder lehnen es ab zu wissen, dass das auch ein Mensch aus Tannhüsen sein könnte. Was man irgendwie verstehen kann. Die Großeltern sind für Felicitas sehr wichtig und auch für Terry natürlich. Heinrich ist in zweiter Ehe mit Isabel verheiratet, die er in Lima kennen und lieben gelernt hat und die ein ganzes Stück jünger ist als er. Er ist nach dem Tod seiner ersten Frau für eine Zeit nach Lima, Peru gegangen, auch um Abstand zu gewinnen. Er hat aus erster Ehe zwei Söhne, ein Zwillingspaar, Egon und Edwin, die ihrerseits auch schon Kinder haben, als Felicitas geboren wird. Die Geschichte, die Andersartigkeit der drei Frauen oder weiblichen Personen, Isabel, Terry und Felicitas, sind für diese Menschen in ihrer Umgebung Hassobjekte, Fremdkörper. Und es passiert vieles, was brutal ist, und ab und zu kommt das so ein bisschen zum Stillstand, aber nie so wirklich. Und das hat auch mit ihrer Herkunft aus Südamerika zu tun, die man den dreien auch ansieht. Und die Vorstellungskraft der Indianer, dass Menschen Krafttiere um sich haben, die sie unterstützen, die geistig und seelisch für sie wichtig sind und ihnen ähnlich sind auch, die ist eine ganz wichtige, befreiende Kraft für Felicitas. Die Geschichte eskaliert vor allem in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1990. Da stirbt Terry, die wird überfahren. Und da eskalieren auch die Cousins oder halben Cousins von Felicitas, betäuben sie und versehen sie mit einem lebenslangen Zeichen, besser gesagt mit zweien. Nämlich auf der linken mit einer blauen Taube und auf der rechten mit den Initialen der beteiligten Leute in Rot. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist ein sehr böser Plan, der auch umgesetzt wird, aber der auch einige Fehler hat. Die Farbe zum Beispiel der Taube ist falsch. So findet jedenfalls Felicitas, die Blau als ihre Farbe bezeichnet. Jetzt ist diese Geschichte sehr, sehr schlimm und sehr, sehr hart. vor allem den drei Frauen oder den weiblichen Personen gegenüber. Und wenn man über diese Geschichte spricht, stehen diese Grausamkeiten, Schrecken immer im Vordergrund. Und das möchte ich etwas ändern, weil ich die positiven Aspekte so unendlich wichtig finde. Und die Geschichte letztendlich, da verrate ich natürlich nicht so viel, in gewisser Hinsicht sehr gut ausgeht. In gewisser Hinsicht. Und deshalb ist diese Sendung den positiven Aspekten in der Geschichte gewidmet, auch um Mut zu machen, sich dieser archaischen und schicksalhaften Dinge zu stellen, die darin sehr, sehr stark vertreten sind. Ich weiß, dass man das nicht allen Menschen zumuten kann oder darf. Deshalb habe ich in meiner Beschreibung im Vorfeld auch auf diese harten Teile in der Geschichte hingewiesen. Wer ängstlich ist, was körperliche Gewalt angeht, auch was so sich steigernde Gewalt angeht, für den ist diese Geschichte möglicherweise zu schwer. Aber wichtig ist, diese Geschichte hat sehr viele, auch positive Aspekte, die sehr, sehr oft in den Hintergrund geraten, was ich jetzt ändern werde mit dieser Lesung. Tamara Senft hätte auf Felicitas hören sollen, als die sie gewarnt hat, der Geschichte aus dem Jahr 1990 nicht Herr werden zu wollen. Aber sie hat nicht gehört und deshalb beginnen einige Tage später genau die Dinge zu geschehen, die Tamara nicht will. Sie erfährt Sachen aus der Vergangenheit, die nicht im Findelbuch stehen. Der Puma, das Krafttier von Felicitas, geht im Haus ein und aus, wie es möchte. Die Gegenwart und die Vergangenheit verquicken sich neu. Die Geschichte verwickelt sich mit ihrem Leben. Das alles ist für sie im Grunde nicht schlimm. Aber so, wie sie das alles nicht haben will, versteht sie nicht und will sie nicht verstehen, dass das nicht zu ihrem Schaden ist, was passiert. Dass das etwas Gutes ist. Zunächst denkt sie, sie kann die Sache wieder in den Griff kriegen, indem sie die Sachen, die außer dem Findelbuch noch im Haus verblieben sind, vernichtet oder vernichten lässt. Aber ich verrate wohl nicht zu viel, wenn ich sage, das hilft ihr auf Dauer nicht. Jetzt ist zu hören, der gelbe Eimer, gelesen von Birgit Arnold, Kapitel 5 aus Felicitas.
Der gelbe Eimer. Tannhäusen, Mittwoch, der 1. August 2012. Das Morgenläuten von St. Johannes setzt plötzlich kräftig und laut ein. Die Schwingungen und der Klang erwischen mich abrupt und eiskalt. Der Klang rüttelt mich auf, und es kommt mir so vor, als ob mich die Schwingungen auf meinem Küchenstuhl hin und her schütteln. Es dauert fast so lange wie das Geläut, bis ich mich wieder gesammelt habe, zur Ruhe komme und einen klaren Gedanken fassen kann. Schließlich stehe ich kurz auf und fülle meine große Tasse mit Milchkaffee aus dem Kaffeeautomaten. Dann setze ich mich wieder auf meinen Platz und warte auf Siegmund, der Brötchen holen gegangen ist. Heute werde ich nicht weiter an der Abschrift arbeiten können, stelle ich unzufrieden und ungeduldig fest. Ich könnte mit dem Fortgang dieser Sache vollauf zufrieden sein. Ich habe bereits 3 Kapitel im Kasten und ich weiß, dass ich nur heute meine Arbeit daran unterbrechen muss. Ein Werbekunde kommt. Doch Siegmund hat versprochen, dass er den Löwenanteil der Arbeit an diesem Auftrag machen will. Aber es gehört zu unseren Prinzipien, dass jeder von uns zumindest über die groben Züge eines jeden Auftrags Bescheid weiß. Ich könnte mit dem Fortgang der Geschichte zufrieden sein. Ich bin es aber nicht. Ungeduld hat von mir Besitz ergriffen, denn ich kann diese Geschichte nur in einem bestimmten, sehr langsamen Tempo abschreiben. Es ist so, als ob ich die Buchstaben wie in alter Zeit umständlich ausmalen und nicht abtippen müsste. Dabei kann ich die Zeichen hervorragend lesen, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass mir die Schrift selbst oder die Schrift und irgendein tückisches Zeitphänomen das Schneckentempo diktieren, zu dem ich zurzeit nur fähig bin. Ich verstehe diese Sache nicht und ich verstehe mich nicht, denn ich habe es bereits aufgegeben, gegen die verringerte Geschwindigkeit anzukämpfen. Abgefunden habe ich mich mit der Langsamkeit, die mir wie von Geisterhand aufgenötigt wird, jedoch noch nicht. Siegmund ist mit meinem Plan einverstanden, und er ist auch davon überzeugt, dass diese Geschichte eine Goldgrube ist. Zunächst irritierte mich seine Reaktion. Gestern Abend zeigte ich ihm das Buch. Es lag neben der Computertastatur auf meinem Schreibtisch. »Ich werde das Tagebuch von Felicitas Hechmanns als Buch rausbringen«, sagte ich.
»Das ist wirklich die Geschichte von Felicitas Hechmanns, die meine Schülerin war?«
Ich nickte. Er wollte die Klatte in die Hand nehmen und griff danach. Aber plötzlich hielt er erschrocken inne. Er hatte mit einem Mal einen Ausdruck, als ob er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen wäre. Ich sah Enttäuschung in seinem Gesicht. Es war nur ein kurzer Augenblick. Aber die Enttäuschung war so groß, dass er in diesem Augenblick kleiner wirkte als sonst. Er fasste sich jedoch schnell wieder.
»Ich vertraue dir, Schatz. Wenn du sagst, dass du es machen willst und dass es eine gute Sache ist, ist es eine gute Sache«, sagte er lächelnd und gab mir einen Kuss.
Aber dann hatte er es plötzlich eilig, wandte sich ab und ging aus dem Arbeitszimmer. Siegmund hat ganz sicher seine ganz eigenen Gründe, dieses Projekt verwirklichen zu wollen, und es macht mir überhaupt nichts aus zu wissen, dass er, der damals hier gelebt und als Lehrer am Gymnasium gearbeitet hat, aus ganz anderen Gründen als ich will, dass diese Geschichte in veränderter Form publiziert wird. Welchen Grund sollte es schon haben, mir zu misstrauen? Und es gibt sicherlich keinen Grund, warum er diese Geschichte fürchten muss. Er war doch nur einer ihrer Lehrer. Ich sehe aus dem Fenster in den Garten. Vom Küchenfenster aus sieht man über einen schmalen Streifen des Gartens, den man auch als Weg am Haus vorbei in den größeren Teil des Gartens, zu dem auch der Bungert gehört, nutzen kann. Hinter diesem Landstreifen verläuft ein Feldweg, der das Grundstück vom Wald trennt. Ich fahre zusammen, denn ich sehe Kirschen auf dem Baum und eine Bewegung. Dabei hätte ich schwören können, dass am Freitag, als ich hier eingezogen bin, schon alle Früchte abgeerntet waren. Um mich zu sammeln, wende ich mein Gesicht einen langen Augenblick vom Garten ab. Als ich wieder hinsehe, sind die Kirschen immer noch da. Und Felicitas sitzt weit oben im Baum. Sie pflückt gewissenhaft Kirschen. Ich schätze ihr Alter auf 4 Jahre und weiß nicht, wie ich darauf komme, dass ich eine Szene aus dem Jahr sehe, als sie und ihre Mutter Terry in dieses Haus gezogen sind. Sie sitzt und bewegt sich sicher auf dem Baum. Ab und zu steckt sie sich genüsslich eine Kirsche in den Mund und spuckt den Kern kurze Zeit später aus.
Sie hat einen kleinen gelben Eimer dabei. Ich beobachte, wie sie nach einiger Zeit vom Baum herunterklettert, den Eimer in einen großen blauen Bottich entleert und wieder auf den Baum steigt. Ich kann mich jetzt von diesem Anblick nicht mehr losreißen. Ich bin erstaunt und fasziniert. Ich habe noch nie gesehen, wie sich ein Mensch so bewegt und so arbeitet. Jede Bewegung, die Felicitas ausführt, sieht überhaupt nicht aus wie ein Kinderspiel. Alles, was sie tut, sieht nach Disziplin und Verpflichtung aus. Und doch ist jede Bewegung von einer Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht und wahrscheinlich noch nicht gefunden hat. Sie pflückt die Kirschen weit oben im Baum. Der Ast, auf dem sie sitzt, schwingt recht heftig in luftiger Höhe hin und her. Und doch habe ich bislang noch niemanden gesehen, der so geerdet ist wie Felicitas auf dem Kirschbaum. Ich höre, wie Siegmund die Haustür aufschließt, und es gelingt mir endlich, mich von dem Bild, das sich mir im Garten bietet, loszureißen. Mein Mann kommt in die Küche und legt die Tüte mit dem Brötchen auf den Tisch. »Glaubst du, dass Felicitas als Kind irgendetwas von einem richtigen Kind an sich hatte?«, fragte ich.
»Irgendetwas Kindliches hatte sie sicher zumindest als kleines Kind an sich«, antwortet Siegmund.
Dass er nichts anderes sagen kann, ist klar, denn er lernte das Mädchen erst im August 1990 kennen, als er zu Beginn des neuen Schuljahrs an den Niederrhein zurückkehrte. Er wendet sich dann von mir ab, geht aus der Küche und die Kellertreppe hinunter.
»Ich habe da übrigens im Keller noch ein paar Sachen gefunden«, sagt er, als er in die Küche zurückkommt.
»Ach, eigentlich ist das alles auch nicht so wichtig. Setz dich einfach und sieh nicht in den noch unaufgeräumten Garten.« Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich habe entweder zu viel oder zu wenig gesagt. Siegmund sieht sich um. Und natürlich fällt auch sein Blick auf den Kirschbaum vor dem Fenster. Ein Poltern und ein kurzes Rollen sind zu hören, und Siegmund steht wie angewurzelt da und sagt zunächst nichts. Und ich weiß, dass mein Mann genau das sieht, was ich eben gesehen habe. Er sieht, wie Felicitas im Sommer des Jahres 1982 Kirschen pflückt. Und ich sehe unwillkürlich auf den Küchenfußboden, und da liegt er, der kleine gelbe Eimer.
»Was sollen wir jetzt machen? Denn so kann es doch nicht weitergehen!«
»Alles, was von dieser Therese und Felicitas noch hier ist, muss weg, außer dem Buch.«
»Das klingt vernünftig.«
»Da oben im Dachzimmer sind noch die alten Möbel. Was sollen wir mit denen machen?«
»Die mache ich zu Kleinholz und verbrenne sie. Wir werden diesem Spuk schon ein Ende machen können.«
Siegmund klingt siegessicher, und ich frage vorsichtshalber nicht weiter. Inzwischen ist es Mittag vorbei. Das Mittagsläuten ist verklungen, als ich die Schublade an meinem Schreibtisch aufziehe. Unsere Kunden, die weißen Hexen Adelheid und Elfi, die eine Werbekampagne in Auftrag gegeben haben, sind gerade gegangen. Mein Blick fällt auf die Jagdpistole. Siegmund kommt dazu, nimmt sie schnell aus der Schublade und bewegt sie in seiner rechten Hand, als wolle er sie wiegen.
»Um die kümmere ich mich auch noch.«
Und ich will einfach glauben, dass er auch sie endgültig verschwinden lässt. Wenige Minuten später geht Siegmund mit den Sachen, die er entsorgen will, aus dem Haus. Ich gehe in die Küche, um noch einen Milchkaffee zu trinken. Als ich am Küchentisch sitze und versuche, über den Auftrag nachzudenken, den wir eben angenommen haben, höre ich ein Geräusch. Es ist wie ein lautes Schnurren. Es veranlasst mich dazu, zum Küchenfenster zu sehen, und ich werde starr vor Schreck. Ein Puma steht am Küchenfenster. Er hat seine Vorderpfoten auf das Fenstersims gelegt. Er ist keineswegs feindselig, aber er steht auch überhaupt nicht auf meiner Seite. Gelassen und aufmerksam steht es da, das Tier. Und ich kann mich der Gedanken nicht erwehren, dass es irgendwie hierhin gehört und dass es sich um ein weibliches Tier handelt. Aber ich will davon nichts wissen und ich will sie nicht in meiner Nähe haben. »Felicitas«, sage ich laut. Der Puma beugt kurz den Kopf wie zu einem Nicken. »Felicitas, aus«, herrsche ich sie an, als wäre sie ein ungezogener Hund. Aber sie bleibt ganz gelassen und aufmerksam in unveränderter Haltung stehen. »Felicitas, hau ab!« Ob Felicitas ihr Name ist, ob sie überhaupt einen eigenen Namen hat, kann ich nicht sagen. Sie
Sie beschließt offenbar wegzugehen. Sie schenkt mir aber noch einen sehr langen Blick, bevor sie die Pfoten vom Fenstersims nimmt und für dieses Mal ruhig und gelassen das Weite sucht. Und es ist klar, sie wird wiederkommen, und zwar wann und wie sie will. Sie wird mir nie etwas zuleide tun, das weiß ich. Aber ich will sie hier einfach nicht haben. Sie hat mit Felicitas zu tun, und von Felicitas will ich nur die Geschichte. Das Tier weiß und wittert zu viel. Es könnte sogar sein, dass sie es ist, die diese Sachen aus der Vergangenheit hierher gebracht hat und möglicherweise immer wieder bringen wird. Ich sollte wohl die weißen Hexen anrufen, wenn Siegmund nicht da ist. Es gibt doch Mittel gegen solche Phantome. Ich stehe auf und gehe in das Arbeitszimmer. Ich will nichts als die bloße Geschichte. Der Hauch des Lebens aus vergangenen Tagen soll mich nicht anwehen und mein Leben beeinflussen. Fest nehme ich das Buch in die Hand, bis es als das Ding, was es ist und für mich sein soll, einen deutlichen Eindruck auf meine Haut hinterlässt. Es muss die linke sein, die Hand, die von Herzen kommt. Jetzt muss ich nur noch den Staub wegwischen, den die Gedanken und Gefühle aus dem Leben in früheren Zeiten aufgewirbelt haben, dass er nicht auf meiner Seele bleibt. Das ist ganz einfach möglich. Ich streiche mit der Innenfläche meiner rechten Hand über eine der leeren Seiten, bis es still in mir wird. Ich lege das Buch neben meine Computertastatur, wo es ein bloßes Ding, nur eine Geschichte ist. Zumindest bis zum nächsten Mal, wenn ich mich den Zeichen im Buch widmen werde.
Gleich folgt das Kapitel Senta Löwenherz. Das ist das 12. Kapitel des Buches und das hat zwei Teile. Im ersten Teil sitzt Felicitas am Küchentisch im Haus, das sie zusammen mit ihrer Mutter bewohnt hat, und schreibt alles auf, was in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli passiert ist. Aber sie macht eine Pause und denkt über die Sache allgemein nach, bevor sie erzählt, wie ein kleines Mädchen in diese Geschichte, nämlich ihre Cousine, in diese Geschichte einbezogen wird. Der Punkt ist, das, was ihre Cousins ihr angetan haben, haben sie im Haus ihres Onkels ihr angetan. Der Hintergrund ist folgender. Die meisten Verwandten waren auf der Doppelhochzeit, die im Rappen, im Lokal am 27. Juli stattgefunden hat. Und sie, Felicitas, wird dazu aufgefordert, auf die jüngeren Kinder ihres Onkels abends aufzupassen, was sie auch tut. Und dann kommen eben ihre Cousins und ein Kumpan, ja, machen sie K.O. und so weiter. Die Patin von Felicitas, Lenchen, hat bei dieser Hochzeit gekellnert, weil ihre Verwandte ist die Besitzerin dieses Lokals, in der das Fest stattgefunden hat. Sie kommt nach Hause und ihre Rottweilerhündin macht sie aufmerksam, dass irgendetwas nicht stimmt in der Umgebung. Sie nimmt das auch ernst, kommt mit der Hündin in das Haus, stellt die Cousins und ihren Kumpan kalt, ruft die Polizei an und dann kommen alle Verwandten tatsächlich ins Haus von Edwin, dem Onkel von Felicitas, und Lenchen warnt die Frau ihres Onkels, dass sie doch bitte darauf achten soll, dass ihre jüngeren Kinder nichts mitbekommen. Das geht allerdings schief. Und nachdem Felicitas darüber nachgedacht hat, was so allgemein Sache ist und dass sie sich beeilen muss, alles aufzuschreiben, um so weit als möglich klarzukommen, erinnert sie sich zurück an das, was dann für sie und ihre kleine Cousine Senta Sache gewesen ist, was sich da in der Nacht, nachdem sie dann endlich zu sich gekommen war und alle Beteiligten, die ich jetzt gerade genannt habe, da waren, was da passiert ist. Und das ist ja ein Kapitel, was so zeigt, dass aktiv sein, sich auseinandersetzen, auch es so gut als möglich zu machen, der eigenen Intuition zu folgen, positive Dinge sind, auch wenn dadurch nicht alles gut, sondern es nur nicht noch schlimmer werden kann, beziehungsweise ein bisschen Besserung eintritt.
Senta Löwenherz. Woran es liegt, kann ich nicht sagen. Aber das Schreibtempo ist super. Für die ersten nackten Fakten habe ich nur etwas mehr als eine Stunde Schreibzeit gebraucht. Mir kommt es so vor, als hätte ich die Feder nur abgesetzt, um sie in die Tinte zu tunken. Wie dem auch sei, das mit dem Schreiben ist gut so, wie es ist. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich habe, bevor sie kommen, die Geier. Ich werde nicht fertig sein mit der Arbeit, die ich zu tun habe. So viel ist klar. Aber wer aufgibt, hat schon verloren. Ich lese nicht nach, was ich geschrieben habe. Es wird genug sein, um damit später etwas anzufangen, es so gut wie möglich zu verstehen. Also geht es jetzt einfach weiter im Text. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Das stimmte auch in der vergangenen Nacht wieder einmal. Es stimmt zwar auch, dass jede Serie auch einmal enden muss, aber das hilft nicht. Denn man weiß nie, wann eine Pechsträhne endlich reißt. Führt der Weg der Pechsträhne nach unten, ist der Aufprall heftig und gefährlich, wenn die Pechsträhne reißt. Und wenn sie ebenerdig verläuft und reißt, knüpft sich Elend aller Art gern an ihr loses Ende an, und es geht nur auf andere Weise als zuvor falsch weiter. Ein Unglück kommt selten allein, auch das stimmt natürlich, und auch das ist meistens schlimmer. Denn ein Unglück kommt gar nicht gern allein. Es ist sogar die Ausnahme, dass ein Unglück allein kommt. Die Sache mit den K.O.-Tropfen kam zusammen mit Terrys tödlichem Unfall und natürlich auch umgekehrt. Beide haben sich zu einer eigenen Pechsträhne entwickelt und beide Stränge hat meine bucklige Verwandtschaft zu fassen bekommen. Und jetzt ziehen sie daran. Oder sollte ich nicht besser schreiben, dass sie auf meine Kosten zweigleisig fahren und zwar auf den beiden Strängen wie auf Schienen mit vollkommen falsch gestellten Weichen? Sie werden kommen. Und zwar wann und wie es ihnen passt. Sie werden alles auf den Kopf stellen und durchwühlen, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht genau wissen, nach was sie suchen, was sie alles haben wollen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wann sie hier einfallen und wie die Vandalen hausen werden. Also stimmt auch, was schiefgehen kann, wird auf seine eigene Art und Weise und in seiner Geschwindigkeit schiefgehen. Sich verrückt machen ist drängeln. Und drängeln ist zwecklos. Ich werde also nicht hier sitzen oder herumlaufen und mir vorstellen, wann sie kommen und was sie anrichten werden. Pechsträhnen, die dick und fest sind und an denen gezogen wird, sodass sie sich unentwegt bewegen, werden immer dicker und schon der Luftzug, den die Geschwindigkeit ihrer Bewegung erzeugt, zieht immer mehr Elend an. Und sie reißen auch immer Wesen mit, die mit der Sache selbst nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben sollten. Was schief gehen konnte und deshalb auch schief ging, war also auch, dass Senta die Jüngere von einem ungewöhnlichen Geräusch oder einem unbestimmten Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte, aufgestört worden war, und zwar so, dass sie sich dazu entschieden hatte, der Sache auf die Spur zu kommen. Sie kam die Treppe herunter, ging auf die offene Wohnzimmertür zu und stand schließlich klein, aber aufrecht und aufmerksam in der Tür. Ich wusste bis dahin nicht, welch ein großes Loch eine einfache Tür sein kann. Einsam stand sie in ihren roten Pantoffeln und dem dunkelblauen Nachthemd mit den silbernen Sternen da. Huskuck, Lenchen und ich waren weit von ihr entfernt, auch da meine beiden halben Onkel und ihre Frauen näher bei ihr standen. Aber die räumliche Nähe zu ihren Eltern half ihr nicht. Ein Grund dafür war, dass ihre Eltern sie im Stich gelassen hatten, indem sie ihr diese Szene nicht erspart hatten. Und sie taten nichts, als sie so klein, aber aufrecht und aufmerksam dastand. Das verstärkte ihre Einsamkeit nur noch mehr. Das war überhaupt nicht peinlich für mich, obwohl mich meine erwachsenen Verwandten so ansahen, als müsste mir diese Sache peinlich sein. Und als sei ich an allem schuld. Das war nicht peinlich für mich, weil ich nicht der Verursacher dieser Situation war. Das änderte nichts daran, dass es eine ausgewachsene Katastrophe war, in die das kleine Mädchen nicht hätte hineingezogen werden dürfen. Senta sollte diese Unordnung aus zerrissenen Kleidern und die Unordnung im Raum, die in diesem Nobelwohnzimmer am falschen Platz war, nicht sehen. Sie sollte den Gegensatz der zwischen ihren gut gekleideten erwachsenen Verwandten und der Arbeitsbekleidung von Lenchen bestand, nicht sehen. Sie sollte ebenfalls nicht sehen müssen, wie wenig die treue Seele Huskuck in die Szene passte. Und vor allem sollte sie mich nicht so nackt, müde und verbraucht sehen, wie ich so zu überhaupt nichts und niemandem mehr zu passen schien. Aber Senta sah das alles, als sie klein, aber aufrecht und aufmerksam in dem großen Loch, das die Tür war, stand. Und es war ihr anzusehen, dass sie, als sie so dastand, schon mehr erspürte und begriff als der buckligen Verwandtschaft lieb und was für sie selbst gut sein konnte. Und das Spüren und Begreifen ist wohl auch für sie noch lange nicht vorbei. Gesten auf Senta zu mussten jetzt unbedingt sein. Und waren sie auch nur dazu imstande, es nicht noch schlimmer für Senta werden zu lassen, als es ohnehin schon war. Als ich mich von meinem Standpunkt losriss, hatte ich noch keinen Plan, was ich tun würde, doch es war wie so oft der Entschluss, überhaupt etwas zu unternehmen, und die Bewegung brachten meine Gedanken in Gang. Das wundert mich, denn ich war immer noch nicht in der Lage, mich so schnell und fließend zu bewegen, wie ich es sonst kann und tue. Im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich in der Lage war, meinen Standpunkt endlich zu verlassen. Und in diesem Moment war es vollkommen belanglos, ob ich mich, so nackt wie ich war, auch an meinen erwachsenen Verwandten vorbeitraute oder nicht. Und ebenso gleichgültig war, ob meine halben Onkel und ihre Frauen bereit waren, mich vorbeizulassen oder nicht. Ich hatte die Sofaecke verlassen und war ungefähr in der Mitte des geräumigen Wohnzimmers angekommen, als mir die Sache mit den Luftküssen einfiel. Und ich war mir plötzlich sicher, dass Senta diese liebevolle Abschiedszeremonie von Opa Heinrich und Oma Isabel ebenso vertraut war wie mir. Und wie sich bald zeigen sollte, machte es überhaupt nichts, diese Gestenfolge von einem Abschiedsritual in eine Art herzliche Allzweckwaffe umzuwandeln. Oma Isabel und Opa Heinrich hatten sich immer noch einmal umgedreht, bevor sie vor dem Schlafengehen oder dem Verlassen des Hauses aus dem Zimmer gegangen waren, um mir einen Luftkuss zu geben, den ich dann erwidert hatte. Ich blieb also mitten im Zimmer stehen, sah Senta kurz an, winkte ihr, küsste die Handfläche meiner linken Hand, warf ihr die Kusshand wie einen leichten Ball zu und machte dazu ein Windgeräusch. Und ich hatte es richtig in Erinnerung gehabt. Senta kannte die Luftküsse auch. Sie klatschte schließlich in die Hände, als habe sie meinen Kuss aufgefangen, und sagte mit einem kleinen Lächeln im Gesicht: »Angekommen!« Und die erste positive Wirkung war, dass sie endlich aus dem großen Loch, das die Tür für sie war, heraustreten konnte. Sie machte mehrere Schritte in den Raum und warf mir dann ihren Luftkuss zu. Es wird sich bald zeigen, ob unsere Luftküsse als Lachnummer in die Familiengeschichte eingehen werden. Doch unsere erwachsenen Verwandten waren so verblüfft, dass sie zunächst überhaupt nichts taten. Und dann war es schnell zu spät dazu, uns auszulachen, uns für diese Sache zu rügen oder uns zu verspotten. Es war gut, dass Senta durch meinen Luftkuss aus dem großen Loch herausgekommen war. Gut war auch, dass wir auf diese Weise ganz einfach und natürlich zueinander gefunden hatten, wie es in diesem Moment sein sollte. Wir waren einander nah genug, um einander genau spüren zu können, um angemessen aufeinander zu reagieren. Damit waren wir aber auch so weit voneinander entfernt, dass wir uns unter den habgierigen Blicken unserer Verwandtschaft nicht direkt berühren mussten. Wir hatten einen absolut guten unsichtbaren Draht zueinander, was stark zu dem Aufsehen beitrug, das wir bei unseren Verwandten erregten. Sie bekamen viel von uns zu sehen, aber wir waren so, wie wir da waren und wie es war, wenigstens davor geschützt, dass sie uns vollkommen vereinnahmen und aufsehen konnten. Senta sah mich von unten bis oben an. Sie sah die Nacktheit, die Kratzer, die blauen Flecken und das Blut. Dann sah sie mir in die Augen. Als sie mein Gesicht sah, blitzte in Sentas Augen blankes Entsetzen auf. Aber sie wich nicht einen Zentimeter zurück und wich dem Anblick auch nicht aus. Senta sah mir endlich tief und ruhig ins Gesicht. Dabei nahm das tiefe Blau ihrer Augen eine noch tiefere Farbe an. Mir kam es vor, als ob sich in ihren Augen ein schwarzer Hintergrund zeigte. Der war wie eine Höhle. Und diese Höhle verschlang zumindest vorläufig die Dinge, die Senta sah, die aber erst einmal warten mussten, bevor sie sich damit beschäftigen konnte. Es blieb für den Augenblick noch genug, dass jetzt und hier Sache war. »Also hat der Olivier wirklich Gift gehabt und es an dir ausprobiert«, stellte sie schließlich fest.
»Was ist das denn schon wieder für ein Lügenmärchen?« fauchte ihr Vater und machte einen Satz auf uns zu.
Ohne dass eine sichtbare Veränderung mit ihr vorging, stellte sich Senta Onkel Edwin entgegen. Zunächst leistete sie ihm Widerstand, indem sie nicht sofort auf ihn reagierte.
»Entschuldige, Fee, ich hab's nicht schnell genug gefunden.«
Meine kleine Cousine Senta bekreuzigte sich, so wie sich ihre Oma Senta immer bekreuzigt. Und das war auch eine Geste als Segenswunsch für mich. Und ich dachte nur, der Plan ist aber nicht ganz aufgegangen. Und Senta nickte ihren Zweifel und ihren Selbstvorwurf erst einmal ziemlich tief in sich selbst hinein. Denn sie war entschlossen zu tun, was sie tun konnte. Und Zweifel und Selbstvorwürfe mussten warten, denn sie hatte zunächst anderes zu tun. Ich konnte förmlich sehen, wie dieses Zeug in der dunklen Höhle hinter oder in ihren Augen verschwand. Senta wandte sich ihrem Vater zu und sah mit ruhigem und festem Blick zu ihm auf.
»Der Olivier hat mir am Mittwoch gedroht, dass er mir, wenn ich nicht ab sofort ohne Widerrede mache, was er sagt, oder wenn ich ihn wegen irgendetwas verpfeife, Tropfen in den Saft oder den Kakao tut, die mich mundtot machen, wenn ich Glück hab, nicht für immer.«
»Na, diese Geschichte ist genauso erstunken und erlogen wie dieses Schauermärchen über die Katze, die Olivier aufgehängt haben soll, um die Frau Sander zu ärgern. Das darf doch alles nicht wahr sein.«
Mit dieser Haltung, es darf nicht sein, was nicht sein soll, kommen Leute wie Onkel Edwin oft, aber doch nicht immer durch. Und bei Senta kam er diesmal nicht mehr damit durch. Sie senkte ihren Blick nicht. Sie stampfte auch nicht trotzig mit dem Fuß auf. Sie blieb ruhig stehen, sah ihrem Vater offen ins Gesicht und sagte,
»Ich weiß, was ich gesehen und gehört habe. Das Problem mit dem Olivier ist, dass er meistens wirklich nur ein Angeber ist. Aber manchmal macht er wirklich was, und dann wird es richtig schlimm.«
»Aber wenn stimmt, was du sagst, warum hast du nicht gleich etwas davon gesagt?« fragte Adelheid.
»Wem sollte ich denn was sagen? Dir vielleicht?«
»Du glaubst mir doch auch nicht.«
Damit war das Gespräch für Senta beendet. Sie drehte sich um und ging auf den niedrigen Schrank mit den drei Schubladen zu, auf dem der große, teure Fernseher steht. Die Schubladen enthalten jeweils Sachen von einem der Kinder. Senta bewahrt im untersten Fach Handarbeits- und Malsachen auf. Bemerkenswert war, wie sie sich bewegte. Oberflächlich sah es so aus, als bewegte sie sich ruhig, aber locker und leicht. Und so sah es, als sie sich von ihren Eltern abwendete, so aus, als ob sie sich einfach von ihnen abstieß, um ein bisschen zu spielen und dann wie ein Flummi oder Bumerang wieder zu ihnen zurückzukommen. Aber dieser Eindruck täuschte. An dem Blau ihrer Augen, das noch mehr Tiefe gewonnen hatte
und an der aufrechten Art, wie sie sich bewegte, ohne dass es steif aussah, war ganz einfach zu erkennen, wie das, was sie tat, so überhaupt nicht verspielt oder leichtfertig war. Senta hatte einen Entschluss gefasst, und es war keineswegs eine vorläufige Entscheidung. Als sich Senta von ihren Eltern abwendete, verließ sie sie endgültig, obwohl sie sich zunächst von ihnen nicht räumlich würde trennen können. Ganz gleichgültig, was Edwin und Adelheid sagen oder tun werden, Senta wird sich nie wieder auf sie verlassen. Zu häufig von ihnen allein und im Stich gelassen, wird sie tun und lassen, was sie kann, und sie wird nach und nach Mittel und Wege finden, um, wie man so sagt, ihr Ding zu machen. Senta Hechmanns, klein, blauäugig und rothaarig, verließ in der vergangenen Nacht um 3:15 ihre Eltern, und zwar genau 14 Tage vor ihrem 7. Geburtstag, ohne auch nur einen Schritt aus dem Haus zu tun. Sie ging zu der Schublade mit ihren Sachen, nahm ihr Strickzeug heraus, setzte sich im Schneidersitz auf einen Platz auf dem teuren, hellgrauen Teppich und begann 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links zu stricken. So wie sie da saß, hatte sie spontan Wurzeln gefasst, und ihre Handarbeit diente ihr dazu, sich zu sammeln. Man sah, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete. Mit dem Stricken zwang sie sich dazu, sich zu konzentrieren.
»Entschuldige, Fee, ich hab's nicht schnell genug gefunden«, hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf sagen. Mit der regelmäßigen Arbeit des Strickens zwang Senta sich dazu, sich darauf zu besinnen, an welchen Orten sie in den vergangenen Tagen schon nach dem Fläschchen mit den K.O.-Tropfen gesucht hatte, um herauszufinden, wo die Reste, die Olivier für seine eigenen Zwecke abgezweigt hatte oder die noch übrig geblieben und nicht beiseite hatten geschafft werden können, zu finden waren. Edwin, Adelheid, Susanne und Egon wussten nicht, was sie tun sollten. Mein halber Onkel Edwin wurde immer wütender, sein Gesicht lief dunkelrot an, und es war klar, dass er bald vor Wut platzen würde. Aber dann geschahen 2 Dinge gleichzeitig. Senta steckte das Wollknäuel auf die Nadeln, und Autos hielten vor der Haustür. »Na scheiße, die Bullen!« schimpfte Edwin und stampfte so heftig mit dem Fuß auf, dass man unwillkürlich an die Geschichte vom Männlein mitten 2 erinnert wurde. Senta stand auf, legte das Strickzeug in ihre Schublade und ging auf die offene Wohnzimmertür zu. Im Vorübergehen wandte sie sich an Lenchen und sagte, »Sag dem Polizisten, dass ich in der Garage bin. Wenn da noch Gift ist, ist es da.« Senta ging aus dem Zimmer und die Kellertreppe hinunter, um in die Garage zu gehen. Auch ich verließ den Raum, um nach oben zu gehen und mir etwas anzuziehen. Ich dachte, »Senta Löwenherz, jetzt müssen wir erstmal getrennt unseren Weg machen.« Ich setzte gerade meinen rechten Fuß auf die unterste Stufe der Holztreppe, als es an der Haustür klingelte. Ich hörte, wie Lenchen zur Haustür ging, und während ich die Treppe in den ersten Stock hinaufging, bekreuzigte ich mich, wie es Terry immer getan hatte, faltete dann die Hände und betete still, »Lieber Gott, schütze Senta Löwenherz.«
Das war noch einmal der ruhigere Teil aus dem Stück Oligwapa, das uns durch die gesamte Veranstaltung begleitet hat und das am Ende auch noch einmal erklingen wird. Zur Musik muss ich etwas sagen. Ich selbst musiziere noch nicht gut genug, um eine Lesung musikalisch begleiten zu können. Ich spiele Querflöte seit einiger Zeit, aber das reicht so nicht. Was Felicitas betrifft, so denkt man zunächst, dass ihr Musik nichts bedeutet, dass sie damit nichts anfangen kann. Allerdings gibt es Musik, die sie mit ihren südamerikanischen Wurzeln verbindet, die für sie und ihre Mutter im Zusammenleben sehr wichtig war und für sie, als die Mutter nicht mehr lebt, von Bedeutung bleibt. Das ist die Musik von Mercedes Sosa. Die Stimme Lateinamerikas, die Mercedes Sosa auch genannt wurde oder wird, verstummte im Jahr 2009. Das bedeutet, ihre Musik ist noch nicht gemeinfrei. Sie kann also für eine Radiosendung oder Lesung nicht verwendet werden. Das ist schade, weil diese Musik und die Art, die Stimme für ein klares Bild, für ein lebendiges Bild, was Felicitas ausmacht, sehr inspirierend gewesen wäre. Bestimmte Teile dieser Musik spielen eine große Rolle für Felicitas, zum Beispiel die Misa Criolla mit dem Gaststar Mercedes Sosa, die bei der Beerdigung ihrer Mutter erklingt. Die positive Kraft, die durch Geduld, aktive Annahme von dem, was passiert, für das Leben wichtig ist, konnte hier nur angedeutet werden. Genauso die Bedeutung des mystischen Tiers Salvadora, des Puma-Weibchens, der Tiere überhaupt. Denn Huskuck, die Rottweiler-Hündin, hat alle Pfoten voll zu tun in diesem Buch. Nicht alle Personen, die positiv für Felicitas arbeiten, konnten hier genannt oder vorgestellt werden. Auch die Bedeutung, die das Schreiben hat, wurde nur angedeutet. Ich hoffe einfach, dass das, was hier hilfreich und positiv dargestellt werden konnte, dazu beiträgt, dass Menschen den Mut haben, sich diesem Buch zu stellen, sich darauf einzulassen und es auf sich zu nehmen, den Höhen und Tiefen, die in einer solchen Geschichte stecken, anzunehmen und sich damit zu befassen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns vielleicht schon im Oktober wieder, wenn es um den Schutzengel Stella geht. Stella auf Erden. Und zwar hier auf der BL-Autor-Lesebühne. Ich bedanke mich bei allen, die mir bei dieser Sendung geholfen haben. Speziell Dieter Kläfner, der sich mit dem Musikalischen auseinandergesetzt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, aber auch eben den Menschen, die hier bei Blinzeln aktiv sind und uns unterstützen. Ich grüße Sie alle und euch alle recht herzlich und sage bis dahin, die Chris, die Paula.